Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Herzlich willkommen, Lisa Eggert.
Dankeschön.
Kabarettistin und Poetry Slammerin aus Österreich, aus der Steiermark. Und was sagen Sie selbst über sich?
Ja, ich habe festgestellt einfach hier, seit ich in Deutschland bin, die Menschen hier, die Deutschen, sie lieben mich. Also mich, die grantige, herumschreiende, an Kunstschulen abgelehnte Österreicherin. Sie lernen einfach nicht dazu.
Welche Rolle spielt der Nationalsozialismus in Ihren Programmen?
Gott sei Dank keine mehr, weil das tut er schon in 98% der Kabarettprogramme, habe ich den Eindruck. Und ich versuche mich eher mit Macht und diesen Mechanismen auseinanderzusetzen und jetzt nicht direkt das an einem Regime aufzuhängen, damit die Leute nicht den Eindruck haben, das wäre etwas, was nicht allem innewohnt, was wir die ganze Zeit veranstalten.
Für Ihre besondere Art des Kabaretts wurden Sie dieses Jahr schon dreifach ausgezeichnet mit 3 Kabarettpreisen. Jetzt kommt noch der Deutsche Kleinkunstpreis 2018 dazu. Den Förderpreis gibt es. Haben Sie alles erreicht?
Nein, bei weitem nicht. Also man könnte jetzt denken, ja, das war's jetzt, Rock Me Amadeus Nummer 1 in den USA. Aber im Grunde sind Förderpreise ja trotzdem so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Eine Ermutigung, die zugleich aber auch natürlich nicht gewissen Ausmaßes an Hohn entbehrt, weil es ist der Förderpreis und nicht das Lebenswerk, wo man natürlich sich nicht so geschmeichelt fühlen sollte, sondern schon ein wenig gedemütigt.
Also der Größenwahn ist auf jeden Fall drin.
Ah ja, definitiv.
Wie wichtig ist der?
Der ist sehr wichtig, finde ich. Also sollte jeder in sich tragen, wenn er auf die Bühne geht. Wenn ich sehe, dass manche Menschen noch so eine Scheu überwinden müssen, dann sage ich, lass es einfach. Also du musst es wirklich die völlige Überzeugung entgegen aller landläufigen Meinungen. Dann, glaube ich, hat man wirklich selbst Spaß daran.
Gab es jemals Zweifel?
Ja, die gibt es konstant, aber nur an meiner Fähigkeit, das auszudrücken, was an Dynamit in mir bestünde. Also es ist eher eine Übersetzungsskepsis als ein Zweifeln an der prinzipiellen Fähigkeit. Nur ob ich sie so rausschürfen kann.
Was bedeutet Ihnen Poesie?
Sehr viel. Also sie sollte, wenn möglich, in jeder Sekunde meines Lebens stattfinden. Also ich bin ein großer Gegner von jeglicher Vulgarität, die ich versuche absolut auszumerzen, was natürlich auch dazu führt, dass man sehr eingeschränkt ist in seinem Tun, weil nicht alles poetisch ist an einem Leben. Und das muss ich dann aber so kleinweise ausklammern.
Die Jury in der Begründung für den Deutschen Kleinkunstpreis, für den Förderpreis, um diesen Stich einfach auch nochmal zu setzen, nannte sie eine frappierende Erscheinung, die mit Worten und Gesten eine geheimnisvolle und diabolische Welt entwirft, in der sie sich gnadenlos behauptet. Sie ist ein Gegenentwurf zur üblichen Mittelmäßigkeit. Sie widersetzt sich mit Verstand, Versmaß, Eloquenz und Logik. Was spricht Sie da ganz besonders an?
Der Gegenentwurf zur Mittelmäßigkeit, also als größte Ohrfeige eigentlich, weil das ja die Bedingung für jegliche Kunst sein sollte. Und man zeichnet mich jetzt quasi aus, dass ich das absolute Minimum meines Berufsstandes erfüllt habe, wofür man quasi dankbar sein müsste, dass die Eckart das zustande bringt. Also es ist schön, dass Sie nicht auch noch erwähnt haben, dass ich der Sprache mächtig bin und auf 2 Beinen stehen kann. Aber das ist für mich ungefähr so die Übersetzung dessen.
Wie wichtig sind die Ohrfeigen als Motor?
Ich glaube, dass die keinem Menschen schaden. Also ich meine schon, verzärtelt und verhätschelt aufzuwachsen und auch so durchs Leben zu gehen, hat jetzt noch niemanden vorangebracht. Ich meine nicht, dass irgendeine Form der Ohrfeige oder der Demütigung notwendig ist für Kunst. Das keinesfalls, weil ich hatte nicht viele Ohrfeigen im Leben. Aber sie können schön befördern.
Sie haben sich an Schauspielschulen mehrfach beworben. Können Sie sich da noch an das erste Mal, als Sie vorgesprochen haben, gut erinnern?
Nein, tatsächlich nicht. Das war ja innerhalb von 2-3 Monaten sicher ein Dutzend Schulen. Und es hat sich sehr vermischt. Also es war, im Nachhinein ist es nur mehr dieser Pool an Scheitern, der da irgendwie damit verbunden wird. Nein, einzelne Begebenheiten weiß ich gar nicht mehr.
Was haben Sie vorgetragen?
Eigentlich immer den Mephisto aus Faust. Und da haben Sie mir dann auch nahegelegt, das zu lassen, also diesen neumodischen Unsinn, dass eine Frau den Mephisto spricht, was natürlich albern ist und schon oft vorgekommen ist. Aber sie haben gesagt, bitte spiel doch das Gretchen wie jedes normale Mädchen, das hierher kommt. Damit können wir was anfangen. Aber so wird das nichts.
Wie haben Sie dann reagiert?
Ich habe eigene Texte geschrieben, weil mir eben außer den Monologen des Mephisto nichts behagt hat in der deutschen Literatur und natürlich auch in sonst keiner. Und da haben sie dann gemeint, okay, ihr Schauspiel ist weiterhin unterirdisch schlecht, aber das, was sie schreiben, das hat eventuell eine Zukunft.
Wie war das, dieses Scheitern zu erleben?
Ich muss sagen, ich habe bemerkt, dass das schon mehr diese Spiegelneuronen waren. Also ich bin dann mit den anderen Kandidaten, die abgelehnt wurden, also habe mit denen ein bisschen geweint, aber eher, weil ich jetzt nicht sozial ausgeschlossen sein wollte von der Ächtung. Aber irgendwo tief drinnen habe ich schon gemerkt, Herzblut fließt da nicht. Das war eher so ein inszeniertes Trauern, aber im Grunde gleichgültig, weil ich schon wusste, das wäre es sowieso nicht gewesen.
Aber dennoch ist ja die Bühne Ihr Ding. Wie haben Sie das dann gemerkt, dass es Sie da weiterhin hinzieht?
Ja, wie ich dann diese Texte, die ich geschrieben habe für die Vorsprechen, einfach auf Bühnen ausprobieren konnte und gemerkt habe, das ist tausendmal großartiger, als die Texte eines anderen zu füllen. Wirklich da für alles selbst verantwortlich zu sein, die Inszenierung, die Texte und die Performance.
Ja. Martina Schwarzmann hat mal gesagt, sie hat am Anfang erstmal alle Veranstalter angerufen und fast angefleht, sie auch auftreten zu lassen. Wie ist es bei Ihnen?
Ich habe nie jemanden angerufen, muss ich sagen. Also das hätte mir zutiefst widerstrebt, also war ich viel zu stolz und narzisstisch, also bin es bis heute. Natürlich sieht sich dann sehr oft irgendwo verschmäht, habe ich den Eindruck, zu Hause und denke mir, wieso stehen die Leute nicht Schlange vor der Tür und wollen das und das inszeniert. Das ist eben der Preis dafür. Also wenn man diesen Stolz nicht überwinden kann, dann muss man auch einiges wahrscheinlich in Schubladen stecken. Aber dennoch würde ich den Hörer nicht selbst zur Hand nehmen.
Inzwischen füllen Sie die Hallen. Wie war das am Anfang? Wie viele Leute sind gekommen?
Ja, eine Handvoll schwerst verstörter Menschen, die gesagt haben, das ist unzumutbar auf irgendeine Art und Weise. Es war natürlich auch sehr schlecht zu Beginn, weil das relativ schnell gehen musste und die ersten Versuche sind immer vergleichsweise tapsig. Und ja, das hat sich Gott sei Dank schnell autodidaktisch irgendwie verbessert.
Hatten Sie Lehrer?
Nein. Also zum Glück nicht. Das war mein einziger Rat an mich selbst, mir nichts anzusehen. Also mich von jeglichen Einflüssen fernzuhalten, die ich immer für einen künstlerischen Tropf gehalten habe, an den ich nicht angeschlossen werden möchte, weil ich weiß, dass es mich irgendwie beeinflusst und höchstwahrscheinlich ins Negative.
Sie sind seit einigen Jahren auf der Bühne unterwegs. Ich glaube, ich habe Sie so vor anderthalb Jahren entdeckt und dachte, boah, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen, so in der Art. Wie abgefahren, wie zynisch und bösartig auch, aber gleichzeitig auch so schnell und so poetisch. Sie sind vorher in der Poetry-Szene gewesen. Wissen Sie da noch Ihren ersten Text?
Ja, ich glaube schon. Das war ein Monolog des Teufels, den ich geschrieben habe. Natürlich inspiriert von Mephisto, aber nochmal eigen. Also es war eine völlig schräge Personenrede. Und danach war ich mir eigentlich klar, es wird die Leute verstören, sie werden irgendetwas mitnehmen, aber es wird ihnen niemals gefallen. Also vielleicht habe ich Chance, darauf die Freakshow des Abends zu sein, innerhalb einer größeren Gruppe, die den Geschmack der Menschen trifft. Aber nicht, dass es tatsächlich Leute gibt, die sagen, das trifft irgendwo ein Bedürfnis von ihnen.
Und dann passierte was ganz Blödes, es hat den Leuten nämlich doch gefallen.
Tatsächlich, ja. Ich war wirklich irgendwo und bin es noch immer irritiert, also immer schwerst zerrissen zwischen es ist mir nicht genug der Gunst und der Liebe und zugleich, wieso behagt euch das? Spricht das nicht schon wieder gegen meine Kunst, wenn euch das gefällt? Es ist wirklich schwierig.
Was für Reaktionen gab es da vom Publikum?
Ach, anfangs gab's alles. Es auch mittlerweile, also gibt's ja immer wieder Menschen, die zum Programm gehen und nicht wissen, was sie tun. Und das ist für mich sehr spannend, wie die dann reagieren. Also von ihrer Langeweile bis über manche reagieren auch sehr cholerisch. Das freut mich natürlich sehr. Aber die meisten sind dann einfach irritiert und versuchen schnellst wie möglich wieder mit klaren Schnäpsen wegzuspülen.
Warum freut Sie das Cholerische?
Weil ich natürlich einfach etwas auslösen möchte in den Menschen. Und Lachen ist so, ja, das reicht mir irgendwie nicht. Sie lachen, Ja, gut und gerne im Kabarett, aber so ein cholerischer Anfall, wenn man wirklich in eine Wunde fährt, das ist natürlich schon ein schönes Feedback.
Dann hören wir jetzt mal rein. Beim Wettbewerb war das um den Prix Pantheon in Bonn und da wurden sie dann nämlich ausgezeichnet in der Kategorie Frühreif und Verdorben. Lisa Eckert.
Es ist ja ein Irrglaube, man spräche eine gepflogenere Sprache, wenn man nur mehr lese. Dann wäre ja auch jeder Fettleibige ein Sternekoch. Dem ist nicht so. Obgleich jeder gute Sternekoch fettleibig ist, ganz klar. Ja, weil ein anorexischer Koch, pff, das ist wie ein Anwalt, der noch nie im Gefängnis saß. Wie soll ich dem vertrauen? Das ist nicht möglich, ja? Na, aber kaum noch passiert da irgendwas. Sie können ihr Lebtag lang lesen und trotzdem so reden, als wären sie von legasthenischen Wölfen aufgezogen worden. Umgekehrt das Gleiche. Sehen Sie mich an. Ich lese seit Jahren nicht mehr. Aber wenn ich will, dann lege ich eine Rhetorik an den Tag. Dagegen wirkt ein Gedicht von Rilke wie Tourette im Hurenhaus.
Das sind dann diese Hoho-Lacher wahrscheinlich, oder? Mhm. Wie nehmen Sie die wahr?
Die irritieren mich immer, weil ich nicht weiß, ist das noch natürlich? Also provoziert man das nicht selbst? Will man da irgendwas aussenden? Also ich meine, ich bin sowieso jemand, der jetzt eigentlich nicht lacht. Deswegen empfinde ich es in all seinen Variationen ein bisschen befremdlich. Aber es stimmt, die sind am unnatürlichsten.
Sie grinsen gerade so.
Ich lächle sehr gerne, aber es ist wahnsinnig schwierig, mich zum Lachen zu bringen.
Wer hat es zuletzt geschafft?
Ich glaube... Puh, was war denn das? Nein, es muss so weit zurückliegen, dass es irgendwie... Ja, aber wahrscheinlich ich selbst beim Texte schreiben. Das kann mir noch passieren, dass mich was maßgeblich amüsiert. Und das ist dann sehr ein guter Indikator, dass das Publikum nicht lustig finden wird.
Sie sind gerade eine gefeierte Durchstarterin. Haben Sie denn selber auch an den Erfolg geglaubt?
Ich habe nie daran gezweifelt. Und ich glaube, das darf man nicht. Das ist das Gefährlichste. Aber ich muss es mir auch nicht einreden. Also ich war sehr früh schon überzeugt, dass ich das Publikum brauche und auch irgendwo verdiene. Und das war lang, bevor ich irgendeine Form der Kunst beherrscht habe. Also es war ein heilloser Größenwahn, der sich da langsam über die Jahre genährt hat und der dann aber sehr zuträglich war. Also ich glaube, wenn ich da auch nur die geringste Sorge gehabt hätte, wäre mir das viel, viel schwerer gefallen.
Haben Sie mal versucht zu ergründen, woher dieser Größenwahn kommt?
Nein, aus Angst, dass er mir dann abhanden kommt. Also manche Symptome sollte man, glaube ich, nicht behandeln. Da habe ich viel zu große Furcht vor dem Erfolg einer Therapie, der mich dann, ja... gesund zurücklässt.
Ja, Sie haben auch Germanistik und Slawistik studiert. Sie waren auch an der Sorbonne in Paris. Sie haben auch in Berlin eine Zeit lang studiert und ich glaube auch in London. Da haben Sie aber unterrichtet, ist das richtig?
Genau, ja.
Was haben Sie da unterrichtet?
Französisch als Native Speaker. Dank eines bürokratischen Fehlers war mir das dann erlaubt. Und ja, da habe ich mich an Kindern ausprobiert, weil ich erst noch dachte, ja, ich möchte Lehrer werden, so die kleine Bühne. Aber habe dann gemerkt, das ist es jetzt doch nicht, weil es gibt so viele Gesetze, was man mit Kindern machen darf und was nicht. Und ich dachte mir, ich brauche ein Publikum, das mir heillos ausgeliefert ist, körperlich wie seelisch. Und das war in den Statuten der Schule nicht vorgesehen.
Die Kinder konnten Sie zu wenig quälen?
Ja, also es wurde dann vieles nicht gutiert, wie ich pädagogisch auf sie eingewirkt habe.
Zum Beispiel?
Es hat mir bei manchen eben Freude bereitet, wenn sie nicht hören wollen, anstatt sie jetzt mit plumpen Maßregelungen irgendwie dazu zu bringen, sondern wirklich über das ganze Jahr ein Projekt aufgebaut, wie ich sie eigentlich psychisch ein wenig zermürben kann. Also beste Freundschaften, bei denen ich intrigiert habe, sodass sie dann nicht mehr miteinander getratscht haben während der Stunde, weil sie nie wieder ein Wort miteinander geredet haben. Ja, da habe ich mich ausgetobt.
Da würden sämtliche Pädagogen jetzt auch laut aufschreien und sagen, wer lässt diese Frau auf die Kinder los? Wie war das dort?
Ja, natürlich, so war es auch dort und sie hatten alle vollkommen recht, aber das hätten sie schon in meiner Bewerbung erkennen müssen. Also selbst ich habe das erkannt, dass das vollkommener Unsinn war und ja... Insofern, das hätte Ihnen schon viel eher kommen müssen.
Sie sind dann auf die Bühne, erst mit Poetry Slam und jetzt dann eben auch als Kabarettistin. Was für eine Situation brauchen Sie, um dann auch schreiben zu können?
Isolation. Also, was ich nicht verstehe, wenn die Menschen umringt von, vom Pöbel in irgendeinem Café. Also das tötet bei mir alles ab, alles Künstlerische. Es muss wirklich tagelange Isolation sein.
Ein Kellerverlies?
Im Idealfall, ja, das wäre sehr schön. Ja, es muss absolut finster, stickig und ohne die Bedingungen, wie ein Mensch gedeihen kann, sein. Und dann ist für mich ideal.
Wann und wie ist der letzte Text entstanden?
Der letzte Text, ja, ist auch unter den gleichen Bedingungen in einem hehren Auf und Ab von Druck und Zweifel und großer Überzeugung vom Herrenmenschentum.
Um was geht's genau?
In dem geht es jetzt gerade um diese Dichotomie von Schönheit und Intelligenz, wo die Menschen sich ja nicht einig sind, was sie lieber besitzen würden, beziehungsweise was sie nach außen behaupten, das ihnen wichtiger ist. Und einfach da aufzuzeigen, dass es keine Hierarchie braucht und was es eigentlich, ihre Schönheit und Intelligenz, was es wirklich bedeutet.
Sie haben an der Pariser Sorbonne in Wien und Berlin studiert und die Masterarbeit über den Teufel in der deutschen Literatur geschrieben. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Das war mir eine Herzensangelegenheit eigentlich. Also es hat mich einfach fasziniert, wie diese Figur im Laufe der Geschichte sich immer wieder verändert und einfach so eine schillernde Persönlichkeit ist, die ich näher ergründen wollte. Also im Vergleich zu Gott natürlich, der ja jetzt keine wunderbare Gesellschaft ist, wenn man sich so jemanden aussuchen könnte, war der Teufel einfach ja, sehr faszinierend.
Es braucht ja auch immer eine These, die man aufstellt. Was für eine These haben Sie da aufgestellt?
Es war Germanistik, also es gab keine These. Es war wirres Gewäsch, das wunderbar benotet wurde, weil diese Professoren natürlich auch so knietief in ihrem gelehrten Ejakulat saßen, dass sie gar nicht sich bewusst waren, dass das alles völlig sinnlos ist, was wir machen. Das brauchte keine These.
Und war es vielleicht auch eine Inspiration? Denn Sie sagten eben, den ersten Text als Poetry Slammerin haben Sie eben auch über den Teufel auf die Bühne gebracht.
Es war insofern keine Inspiration, weil ich festgestellt habe, das habe ich schon bemerkt innerhalb der Forschung und der Recherchen, dass außer Goethes Faust, also dass niemals jemand einen relevanten, interessanten Teufel erschaffen hat in der deutschen Literatur, abgesehen von Mephisto. Insofern, nein.
Früher gab es ja sogar noch den Teufel im Puppenspiel, der wurde dann irgendwann auch abgelöst und es kam das Krokodil, was die Rolle dann aber nicht mehr wirklich ausgefüllt hat.
Eher weniger, ja. Das hat dem ein bisschen den mundänen Charme genommen, finde ich. Und es hat sowieso, der Teufel verändert sich ja jetzt zunehmend zu etwas sehr, ja, was nicht mehr dieses charmante, elegante und dandieske hat, was es natürlich bei Mephisto noch der Fall ist. Aber jetzt ist es entweder, wird es ins Lächerliche gezogen oder es ist dieses reine, rationale Böse und das trifft es alles nicht ganz.
Kann es passieren, dass sich Menschen aus der Kirche vielleicht nicht nur persönlich angegriffen, provoziert, sondern auch beleidigt fühlen? Kommt das vor?
Das will ich schwer hoffen, das glaube ich aber nicht, weil wir eigentlich eh schon so ja, atheistisch veranlagt sind, dass Religion mittlerweile kein Tabuthema mehr ist. Und ich hab es am Anfang gemacht, aber versuche jetzt davon Abstand zu nehmen, weil ich ja selbst Schöpfer bin und ich möchte Gott eigentlich nicht kritisieren, weil das wäre dann reine Stutenbissigkeit und dafür bin ich mir eigentlich zu gut.
Gab es Auftrittsverbote?
An keinen Orten, wo es mich wirklich geadelt hätte. Also an manchen war es plump voraussehbar, aber
zum
das
Beispiel?
Kann man dann auch nicht. In einem kleinen Dorf in der Steiermark, da habe ich 2 Jahre lang immer, durfte ich den Kirchvorplatz bespielen. Das ist vor 2 Monaten das letzte Mal geschehen. Da hat jetzt sich die Kirchengemeinde eingeschaltet und der Bürgermeister und das war's. Da war ich noch ein bisschen stolz, aber ja.
Gab es im Fernsehen eine Zensur? Haben Sie das erlebt?
Ja, immer wieder. Also es sind oft Kleinigkeiten, aber das bereitet ihnen offenbar Freude, da ihren Gottkomplex auszuleben und etwas zu streichen, wo sie meinen, dass es für die fragilen Seelchen nicht tauglich wäre.
Und ist dann so eine Zensur als Kabarettist der Ritterschlag?
Nein, also nein, weil es oft ohne Hirn und Verstand betrieben wird. Und da sehe ich mich wirklich eher so, als würde mir ein gesundes Bein abgenommen werden. Also das empfinde ich schon als groben Einschnitt in meine Redefreiheit.
Ihr Programm heißt, als ob sie Besseres zu tun hätten. Wie ist dieser Titel zu verstehen?
Nun, man muss sagen, der ist entstanden zu einem Zeitpunkt, wo man mir gesagt hat, Lisa, du brauchst ein Soloprogramm, und ich hatte keine einzige Zeile geschrieben. Und es musste etwas sein, wo ich alles reinfühlen kann, egal was entstehen wird. Und so hat sich das dann ergeben. Und so, er entspricht ja der Wahrheit. Ich sehe ja die Hobbys und Leidenschaften der Menschen, wo ich mir denke, das ist alles keine Entschuldigung, nicht abends bei mir zu sein.
Jetzt gerade sucht auch die österreichische Politik nach einer neuen Regierung. Inwieweit verfolgen Sie das?
Gar nicht. Also ich lasse, was Geschichte betrifft, ich bin zwar sehr interessiert, auch politisch, aber nicht tagespolitisch. Ich lasse die Zeit für mich filtern und setze immer so vor 50 Jahren an, was sich an Informationen bis heute gehalten hat. Das ist offenbar wert, dass ich es irgendwie wahrnehme, aber alles andere wäre Zeitverschwendung.
Was glauben Sie, inwieweit macht es einen Unterschied, dass Sie aus Österreich kommen mit dem, was Sie auf die Bühne bringen?
In allem. Also natürlich angefangen sprachlich, ideologisch, man ist ja dementsprechend gefärbt. Und hier in Deutschland, merke ich, ist eine viel größere Nachsicht mir gegenüber, weil wir eben doch ein bisschen dieser Bruder sind, der mal fallen gelassen wurde als Kleinkind und ein bisschen eingedäpscht ist. Und es ist alles in Ordnung und es klingt ja auch so charmant und musikalisch. Man hat größere Narrenfreiheit, ganz sicher.
Könnte das eine deutsche Kabarettistin sagen auf der Bühne, was Sie sagen?
Doch, es muss das richtige Augenzwinkern dabei sein und man müsste das Deutsche ein bisschen aufbrechen, ohne das Österreichische zu imitieren. Es wäre eventuell möglich, aber es bedürfte großer Arbeit.
Wie haben Sie sich das angeeignet? Sie haben eben erzählt, es war am Anfang auch schwierig. Wie haben Sie sich selber dann auch vielleicht kontrolliert und entwickelt?
Gar nicht mal so, so akribisch. Ich bin tatsächlich kein Perfektionist, dafür bin ich zu faul beziehungsweise hänge zu sehr dem Geniegedanken an, um jetzt tatsächlich zu arbeiten oder diszipliniert was anzutrainieren. Ich habe mir nie die Auftritte angehört, weil ich wüsste, da sind zu viele Schnitzer und Patzer, die ich im Laufe der Jahre einfach sich selbst überlasse und so ausbügeln werde. Aber da ist kein Coaching meinerseits, also dass ich das genau analysieren würde.
Inwieweit gibt es eine Bühnenfigur, Lisa Eckert, und inwieweit gibt es eben, in Anführungszeichen, die echte Lisa Eckert?
Die echte Lisa Eckert ist tatsächlich die auf der Bühne. Also das, was abseits der Bühne ist, kooperiert mit den Menschen und will einfach, so weit es geht, seine Ruhe haben, wirkt deswegen vielleicht für die Menschen authentischer, ist aber in Wahrheit nur ein seelenloser Klumpen, ummantelt von Haut, die es einfach nicht wert erachtet, unter 10 Zuschauern jetzt irgendwie aufzublühen, weil die haben nicht Eintritt bezahlt und dann fange ich mir das gar nicht erst an.
Was andere das echte Leben nennen, ist für mich ganz besonders anstrengend, sollen sie mal gesagt haben. Ist das richtig?
Ja, extrem. Also es sind wirklich die einfachsten Dinge, die mich übermenschliche Kraft kosten.
Zum Beispiel?
Ein Gang zum Amt, ein Telefonat mit irgendeiner Behörde, das braucht 2 Stunden psychische Vorbereitung, einkaufen zu gehen, das ist alles wirklich schwerste Arbeit für mich.
Psychische Vorbereitung sieht dann wie aus?
Ach, ich rauche Kette und höre Musik und versuche mich innerhalb von 2 Stunden anzuziehen, und um dann das Haus zu verlassen. Aber ein Tag, an dem ich auch nur 5 Minuten draußen bin, ist eigentlich schon verloren.
Was ist denn für Sie echtes Leben?
Schreiben. Ich glaube sogar mehr schreiben, als dann tatsächlich damit aufzutreten. Da ist ein bisschen Leben. So trist das auch von draußen erscheinen möchte, dieser Blick, weil ich ja nur da sitze mit dieser Zigarette und mit meinem 2-Finger-System tippe. Aber ja, das ist für mich wirklich, echter wird's nicht.
Schreiben Sie immer mit der Absicht, es auch auf die Bühne zu bringen?
Ja, also ich habe auch noch nie etwas in die Schublade gesteckt tatsächlich, weil ich dafür zu eitel bin. Wenn ich merke, das wird nicht, das hat nicht das Potenzial, auf der Bühne zu funktionieren, wird es abgebrochen. Ich würde nie was um meiner selbst willen schreiben, beziehungsweise ich erfreue mich auch nur an Dingen, die ein Publikum finden werden.
Sind Sie ein Menschenfreund?
Ich glaube schon, ja. Nur sehr missverstanden. Also ich glaube, ich liebe die Menschen viel zu sehr, als dass ich ihnen begegnen könnte, weil sie mich natürlich gröbstens enttäuschen mit dem, was sie sagen, tun und wie sie aussehen. Deswegen liebe ich sie lieber aus der Ferne und lass das nicht beflecken, weil sonst würde es wahrscheinlich in Misanthropie kippen.
Wie schwierig ist das im Freundeskreis?
Welcher Freundeskreis?
Das sagt jetzt meinem Empfinden nach die Rolle Lisa Eckert.
Nein, das sagt die echte Lisa Eckert. Die hat sich einfach seit dem Schulabschluss wirklich eigentlich bemüht, alle Freunde von sich abzuschaben und das erfolgreich geschafft. Manche sind auch freiwillig gegangen, aber es ist tatsächlich niemand mehr da, der das Schreiben stören könnte.
Das heißt aber, es gab den Freundeskreis zu Schulzeiten.
Natürlich, wie bei jedem seelenlosen Teenager, der irgendeiner Gruppe angehören möchte. Dem bin auch ich nicht ausgekommen.
Wie vergrault man Freunde erfolgreich?
Indem man öfters seinen Tod vortäuscht und einfach sich überhaupt nicht mehr einlassen kann und auf die anderen und das Schreiben einfach über alles stellt, über sich selbst und natürlich dann auch über andere.
Wie haben Sie Ihren Tod vorgetäuscht?
Naja, durch erfolgreiches Kappen aller sozialen Netzwerke zu gewissen Zeitpunkten und durch SIM-Kartenentfernung, was mir einfach eleganter erschien, als jemanden zu sagen, dass ich keinen Kontakt haben möchte. Also ich finde, Freundschaft macht das einfach aus, dass man sich schamlos belügt und nicht die Wahrheit sagt. Und deswegen dachte ich mir, das bin ich Ihnen schuldig, anstatt Ihnen zu sagen, dass ich damit einfach nicht klarkomme.
Ein Therapeut hätte wahrscheinlich die größte helle Freude an Ihnen.
Ja, hatten sie auch, aber sie haben mich dann gelangweilt, muss ich sagen. Weil ich ja tatsächlich mich nicht als therapierenswert empfinde und habe dann das Bedürfnis entwickelt, das großartig zu inszenieren. Aber wo ich mir dachte, ich bin jetzt nicht dazu da, Therapeuten eine Freude zu machen.
Das heißt, wie lange sind Sie dorthin gegangen?
Ich glaube, einen Monat, dann war mir schon langweilig.
Auftritte gerade in Mainz und Esslingen. Unterscheiden sich die Bühnen eigentlich für Sie?
So gut wie nicht. Also irgendwann verschwimmt alles, besonders ab dem 10. Tourtag. Weiß ich auch nicht mehr, wo endet das Publikum, wo fange ich an. Es ist eine sehr unangenehme Transzendenz, die da erreicht wird. Nein, es ist selten, dass mir was wirklich in Erinnerung bleibt. Dafür ist es einfach zu viel.
Achten Sie auf die Lacher, je nachdem, worauf reagiert wird?
Ja, währenddessen schon, aber ich habe so gut wie kein Kurzzeitgedächtnis. Das bedeutet, ich kann mir nachher keine Notizen machen, was jetzt sonderlich funktioniert hätte und was nicht. Was wahrscheinlich auch gut so ist.
Gibt es Orte, an denen Sie sich besonders gut fühlen?
Zu Hause. Aber das kann überall sein. Es muss nur ja ein dunkler Raum sein, den ich für mich alleine habe. Und dort ist es wirklich mein Daheim.
Wo ist das gerade?
Gerade in Berlin und Wien.
Wie sieht das dort aus?
Wie ein Nest, das seit langem nicht bewohnt wird oder von Ungetier. Also es ist dunkel, feucht und man würde nicht glauben, dass hier jemand 7 Tage leben kann, ohne sich aufzuspalten und mit sich selbst Schach zu spielen.
Und das Smiles in Wien soll ein Ort sein, den Sie ganz besonders mögen. Was ist das für ein Ort?
Das weiß ich tatsächlich selbst nicht. Eine Zeitung hat mich um mein Lieblingslokal gebeten und ich bin jemand, der partout keinen Fuß aus der Tür setzen würde, wenn es nicht um einen Auftritt geht. Das bedeutet, wir haben uns einfach von einer Bar bezahlen lassen, zu behaupten, dass ich die sehr schätzen würde.
Wie viel Geld ist da geflossen?
Ja.
In Österreich mehr als in Deutschland?
Ich habe mittlerweile nichts mehr davon, sagen wir so. Also ich glaube, ein Versace-Hemd. Wenn man das umrechnen will.
Kleidung scheint Ihnen ganz besonders wichtig zu sein.
Ja, also es ist mir grundsätzlich wichtig, aber es ist mir auch insofern wichtig, weil ich merke, dass es für die anderen in dieser Kleinkunstszene keine Rolle zu spielen scheint. Oder vielleicht tut es das und sie kaschieren es ausgezeichnet. Aber ich möchte da auch ein bisschen mehr Exzentrik gerne auf die Bühne bringen beziehungsweise das befeuern. Weil natürlich hantieren wir mit Worten, aber das soll doch nicht für eine völlige Verwahrlosung auf optischer Ebene da irgendwie eine Rechtfertigung sein.
Können Sie sich mal beschreiben, unseren Zuhörern, die Sie gerade eben nicht sehen können?
Das ist sehr schwierig, den Stil prinzipiell zu beschreiben, weil ich es sehr gerne abwechsle in verschiedene Epochen und dann wieder auf die völlige Klassik und was andere Menschen als Kitsch bezeichnen würden. Ich setze mir da eigentlich gar keine Grenzen.
Gibt es jemanden, an dem Sie einen Text auch testen?
Ja, meine Mutter. Also meine Mutter ist wirklich mein Fürst von Metternich. Also die Zensurstelle, was die nicht gehört hat, wird nicht das Tageslicht erblicken. Deswegen bitte ich sie auch immer in meiner Nähe zu bleiben, weil sie hat eine ungeheure Autorität dann über diese Texte. Und ich kann ihr einfach vollends vertrauen, dass sie den Humor genauso versteht, dass sie so ein Zwischenglied zwischen mir und der Gesellschaft bildet.
Ich sage Dankeschön und alles Gute, Lisa Eckert. Die Preisträgerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2018 wurde gerade nämlich bekannt. Sie bekommt den Förderpreis. Glückwunsch dazu nochmal.
Eins gehört.